SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Nadine Gode. Was brauchen wir eigentlich, damit wir uns mutig für mehr Klimaschutz einsetzen können? Darum soll es heute gehen, weil die Sorge vor den Folgen des Klimawandels ist inzwischen so weit verbreitet, dass sie einen eigenen Namen hat. Klimaangst.
Wichtig ist aber vor allem, dass Klimaangst nicht ausreicht, um eben ins Handeln zu kommen. Also wir müssen vor allem lernen, wie können wir Klimamut wachsen lassen und eben lernen, mit und trotz dieser Angst ins Handeln zu kommen.
Sagt die Umweltpsychologin Sophie Hadasch. Wie das geht, hat sie gemeinsam mit ihrem Team im neuen Buch Klima bewegt, die Psychologie von Klimaprotest und Engagement zusammengetragen. Darüber sprechen wir später hier im Globalgespräch. Vorher geht's noch in den heimischen Garten. Die Heinz-Sielmann-Stiftung hat das Gartentier des Jahres 2024 bekannt gegeben. Und so klingt es. Na, wer hat ihn erkannt? Es ist der Hausrotschwanz. Aus der SWR-Umweltredaktion, Susanne Henn.
Er ist ungefähr so groß wie ein Sperling, in vielen Gärten zu Hause und immer früh dran. Schon 2 Stunden vor Sonnenaufgang, momentan also mitten in der Nacht, beginnt der Hausrotschwanz zu singen. Eine Mischung aus Zwitschern, Trillern und Knirschen. Und er ist ausdauernd. Auch tagsüber sind die Männchen oft noch stundenlang zu hören. Seinen Namen verdankt er wenig überraschend den rostroten Schwanzfedern, die immer ein bisschen zittern. Was den Hausrotschwanz noch auszeichnet, anders als bei vielen anderen Gartenvögeln sind seine Bestände stabil, vom Artensterben ist er noch kaum betroffen. Und anders als der gleich große Sperling bleibt er im Winter nicht hier, sondern zieht Richtung Nahe Osten oder Nordafrika. Mit großem Abstand wurde der Hausrotschwanz zum Gartentier des Jahres gewählt. Platz 2 und 3 belegen Zauneidechse und Rotfuchs.
Also wenn ich momentan in den Garten gehe, um den Hausrotschwanz oder eines der anderen Gartentiere zu beobachten, dann kitzelt es mich ganz schön in der Nase. Die Allergiker unter uns kennen das, der Pollenflug. Mehr als 12 Millionen Menschen leiden laut Polleninformationsdienst hierzulande an Heuschnupfen und diese Zahl steigt in den letzten Jahren immer weiter an. Gefühlt würde ich sogar sagen, dieses Jahr ist es ziemlich doll. Martin Thiel aus der SWR-Umweltredaktion, liege ich da mit meiner Wahrnehmung richtig?
Also es ist keine falsche oder verfälschte Wahrnehmung. Die Pollenbelastung ist zurzeit sehr hoch. Momentan sind es vor allem die Gräser, die für Leiden sorgen. Die Deutschlandkarte der Deutschen Pollenstiftung ist bis auf den äußersten Norden knallrot. Das war vor einer Woche, als es noch so heftig regnete, ganz anders. Aber mit mehr Sonne und Trockenheit kamen auch die Pollen zurück. Und im Nu sprang die Gräserpollenwarnung. Ampel von grün auf rot. Viel ist neben den Gräserpollen allerdings nicht los. Und auch wenn das Wetter jetzt zwar nicht wärmer wird, der Juni schwächelt ja weiter, halten sich doch die Regenfälle in Grenzen und damit ist trotz der Kühle einiges an Pollen in der Luft, denn der alljährliche Höhepunkt der Gräserblüte wird in den kommenden Tagen erreicht. Wobei Höhepunkt ist nicht das richtige Wort, es ist vielmehr ein ausgedehntes Plateau hoher Pollenbelastung mit eingelagerten Spitzenbelastungen. Also je nach lokaler Gräserartenkomposition und Witterung kann es eben ziemlich nerven. Und da, wo es regnet, da kommt eben Erleichterung.
Stimmt es denn, dass der Klimawandel auch seinen Teil dazu beiträgt?
Ja, der Klimawandel trägt einiges dazu bei, dass es schlimmer wird, vor allem die längeren Trocken- und Hitzeperioden. Die Pollenflugsaison wird dadurch immer länger, da es das ganze Jahr über wärmer ist. Zudem gibt es immer mehr nicht heimische Pflanzenarten, die sich aufgrund der Wärme in Deutschland breit machen. Ja, und in diesem Jahr sind es vor allem Birkenpollen und eben die Gräserpollen, die zugenommen haben. Und auch die Beifußpollen und Kräuterpollen werden länger fliegen, weil unsere Herbstmonate feuchter und wärmer geworden sind, so die Prognose der Deutschen Pollenstiftung. Ja, und für Betroffene gibt es aber auch gute Nachrichten. Eine App der Pollenstiftung Pollen Plus zeigt Allergikerinnen an, wann welche Pollen fliegen und welche Belastung erwartet wird. Und das eben auch lokal einfach Postleitzahlengebiet abrufen und somit kann sogar der Tagesablauf oder eine Urlaubsreise besser geplant werden.
Immer neue Lösungen. Wie wir mit der Klimakrise umgehen, braucht es nicht nur für uns Menschen. Im Wildpark Schwarzach muss Pascal Herzog da manchmal ganz schön kreativ werden. Etwa 450 teils exotische Tiere leben hier, vom Kranich bis zum Yak. Sabine Stör war vor Ort und hat sich seine Lösung mal genauer angeschaut.
Das fällig zottelige Yak schnauft beim Fressen durch seine große, feuchte Nase. Die fast 2 Meter hohen Tiere aus den Höhen Zentralasiens sind gerade die Sorgenkinder des Wildparks. Sie mögen es kühl. Der leitende Tierpfleger Pascal Herzog sagt, wer die Tiere unterstützen will, muss sich fragen:
Was muss ich denn machen, dass ich sie halten kann? Brauche ich eine Klimaanlage im Stall oder reicht es einfach ein großzügiger, offener Stall, wo auch mal der Wind durchgeht im Sommer?
Im Wildpark Schwarzach geht der Wind durch. Der neue Stall wird ein langes Vordach für viel Schatten haben und einen kühlen Boden. Auch andere Tiere brauchen Unterstützung. Im Park gibt's mehrere Schweine. Die empfindlichen Ohren der Kleinen brauchen Sonnencreme. Und weil Schweine nicht schwitzen können, brauchen sie eine Kuhle mit Wasser. Die muss bei Hitze mehrmals am Tag gewässert werden. Demnächst treibt den Tierpfleger auch wieder das Futter um. In durchwachsenen Sommern könne er genügend Heu für den Winter von Landwirten erwerben. Bleibt der Sommer aber dürr, bräuchten die das wenige selbst.
Wir haben auch schon mal den Fall gehabt, dass der Landwirt dann gesagt hat, von heute auf morgen, ich kann euch nichts mehr bringen. Und dann stehst du da und sagst, Scheiße, was machst du jetzt?
Die fehlende Planbarkeit ist ein Problem, sagt Pascal Herzog. Lagerhallen zu aufwendig und teuer für den kleinen, aber feinen Wildpark. Hier gibt's auch Antilopen zu sehen, die kleinen bretonischen Wildschafe, Papageien, Strauße und Rotwild. Der Tierpfleger scheut sich davor, die Eintrittspreise für die Besucher anzuheben. Um die 500 kämen an einem sonnigen Wochenendtag. Sie sollen den Park genießen können. Mit Geldern des Fördervereins zum Beispiel ist eine Wasserspielstraße für Kinder entstanden, die auch bei ihnen für Abkühlung sorgt. Doch auch die milderen und feuchteren Winter stellen den Wildpark Schwarzach vor neue Herausforderungen. Parasiten sind ein großes Thema, sagt Pascal Herzog. Die überleben, auch Stechmücken in den Ställen. Gegen die wehren sie sich mittlerweile mit Eimerfallen. Die Tiere müssen häufiger kontrolliert werden.
Auch wirklich die Tiere in die Hand nehmen und sagen, hey, ich gucke jetzt mal in dein Fell hinein, ob da was jetzt rumrennt. Harlinge zum Beispiel, ja, Flöhe, sowas. Also es ist ein Dauerbrenner gerade und durch die milden Winter haben wir auch massive Probleme mit Zecken.
Für die Besucher kein Problem, für die Tiere schon. Der Wildpark muss jetzt öfter impfen. Auch das geht ins Geld, erklärt der Tierpfleger. Unterstützung gibt es. Vor kurzem hat ein Unternehmen hunderte Baumsetzlinge gespendet. Wenn die groß sind, mildern sie die Temperaturen. Und im Rahmen der Regionalentwicklung kommt Unterstützung in der Klimakrise auch vom Land. Wenn's dann aber ans Praktische geht, in den zunehmenden Stürmen zum Beispiel, steht Pascal Herzog dann doch alleine im Gehege, wenn wieder mal ein Baum umgestürzt ist.
Und wenn halt 13 Rotwild da einem rumstehe und alle, ich will an das Laub und du stehst da mit der Muttersäge und musst aber den Zaun richten. Das ist schon eine sportliche Geschichte.
Mit der Klimakrise wachsen die Aufgaben für Tierpfleger. Vielen sei das jedoch zu anstrengend. Es fehlen Auszubildende für den Beruf, sagt Herzog. Er macht ihn mit viel Herzblut. Als Wildparkleiter ist es ihm wichtig, die Schönheit und Vielfalt des Planeten zu zeigen. Dabei wünscht er sich vor allem, dass die Menschen sensibler werden für die Folgen der Klimakrise.
Diese Folgen sind momentan in den Medien sehr präsent. Unwetter, Flutkatastrophen, steigende Temperaturen. Die Negativschlagzeilen zur Klimaerwärmung häufen sich. Kann einem echt Angst machen und lässt auch so ein Gefühl von Machtlosigkeit entstehen. Sich da noch für den Klimaschutz einsetzen? Gar nicht so leicht. Wie es aber klappen kann, darüber habe ich vor der Sendung mit Sophia Dasch gesprochen. Sie ist Umweltpsychologin und Mitautorin des neuen Buchs Klima bewegt, die Psychologie von Klimaprotest und Engagement. Sie kennt neben der Klimaangst auch die andere Gefühlsseite, der Mut zu handeln.
Global, das Gespräch.
Frau Dasch, Klimaangst und könnte man sagen Klimamut? Wie hängen diese beiden Gefühle miteinander zusammen?
Klimaangst beschreibt eben vor allem die Angst vor den verheerenden Folgen der Klimakrise. Und genau, also Menschen, die an Klimaangst leiden, sind ängstlich, haben Sorgen vor der Zukunft oder liegen deswegen vielleicht auch nachts wach. Und wichtig ist aber vor allem, dass Klimaangst nicht ausreicht, um eben ins Handeln zu kommen. Also wir müssen vor allem lernen, wie können wir Klimamut wachsen lassen und eben lernen, mit und trotz dieser Angst ins Handeln zu kommen.
Was brauchen wir denn, damit unser Mut wachsen kann?
Also psychologisch gesehen gibt es da vor allem drei wichtige Motivationssäulen, die helfen können, damit dieser Mut wächst und wir wirklich ins Handeln kommen. Die stärkste Säule von allen ist eben die Identifikation mit politisierten Gruppen. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel mit Fridays for Future oder auch mit einer lokalen Initiative, die sich für Ökostrom einsetzt, engagiere, dann kann das dazu führen, dass ich mich mehr dafür einsetze. Das ist ja auch wirklich so, dass richtig viele Leute schon aktiv sind für den Klimaschutz. Also 2023 waren das wohl ungefähr 16 Millionen Menschen und auch unter jungen Menschen wird Engagement immer wichtiger. Das heißt, es gibt bestimmt für jede Person eine Klimagruppe, mit der sie sich identifizieren kann, in der sie sich wohlfühlt. Und die zweite Säule für Motivation für den Klimaschutz wäre dann eben Moral und Wut. Dahinter stecken dann eben oft bestimmte Werte. Also zum Beispiel, wenn mir Natur und Naturschutz wichtig ist oder auch Fairness, dann wäre ich sehr wütend, wenn irgendwie die Natur zerstört wird oder wenn Menschen aufgrund der Klimakrise vertrieben werden oder leiden müssen. Und das heißt, obwohl Wut eher einen schlechten Ruf hat, hängt sie auch oft eben damit zusammen, dass wir etwas ungerecht finden und kann deswegen auch eine wichtige Rolle dabei spielen, ob Menschen sich engagieren und zum Beispiel zu einer Demonstration gehen. Und die letzte Motivationssäule für den Klimaschutz ist Wirksamkeit. Das heißt, viele Menschen fühlen sich ja vor allem ohnmächtig im Angesicht der Klimakrise und denken, dass sie ohnehin nichts tun können. Und Wirksamkeit ist quasi die Kehrseite dieses Gefühls. Also das Gefühl, dass wir gemeinsam als Gemeinschaft etwas tun können oder auch ich individuell einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten kann. Und diese Wirksamkeit kann auch erst aufgebaut werden, falls sie aktuell noch nicht da ist. Zum Beispiel, indem bereits erzielte Erfolge gefeiert werden oder wir selbst wirklich ins Handeln kommen und merken, dass wir etwas tun können.
Also um das zusammenzufassen, ich will mit meinem Klimaschutz nicht alleine sein. Ich will was erreichen damit und ein bisschen hilft es mir auch, wenn ich wütend bin, damit ich vorankomme.
Genau, also so zusammengefasst könnte man das so sagen.
Jetzt sehen wir in den sozialen Medien oder auch in der Berichterstattung ja doch dann eher den Part, der uns Angst macht. Hemmt uns das?
Es ist natürlich wichtig, dass in Medien weiter auch über die Gefahren der Klimakrise berichtet wird, insbesondere weil es ja auch immer mehr Parteien gibt, die versuchen, Klimakrise zu leugnen oder zu relativieren. Aber es ist natürlich so, dass so eine Berichterstattung auch leicht zu Ohnmacht oder Lähmung führen kann. Das heißt, aus psychologischer Sicht ist es vor allem wichtig, dass auch noch mehr darüber berichtet wird, wie Personen konkret aktiv gegen die Klimakrise handeln können. Das heißt, wir brauchen einfach noch mehr positive Geschichten in Medien, die zeigen, wie ganz normale Menschen sich auf unterschiedlichste Weise für eben sozialen und ökologischen Wandel einsetzen.
Genau darum geht es ja auch in Ihrem Buch. Das soll praktische Wege aufzeigen, um gemeinsam mutig zu sein. Haben Sie dafür ein Beispiel?
Genau, also das sind quasi so ganz konkrete Tipps, die wir versuchen, auch anhand dieser drei Säulen vor allem aufzuzeigen. Und dann können wir zum Beispiel darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass psychologische Bedürfnisse in Klimagruppen erfüllt werden, damit wir uns auch mit diesen Gruppen identifizieren können. Das heißt, das können Gefühle sein, der Zugehörigkeit und oder auch ein Sinn davon, dass ich meine Umwelt kontrollieren kann. Das heißt, letztendlich ist es auch einfach wichtig, dass man in Klimagruppen darüber redet, wie geht es uns und wie kommen wir voran.
Warum ist das Stichwort gemeinsam hier so wichtig?
Das Stichwort gemeinsam, würde ich sagen, ist vor allem wichtig, weil die Klimakrise ja auch ein systemisches Problem ist. Das heißt, wenn wir nur individuell unser Verhalten anpassen, dann wird es nicht den tiefgreifenden Wandel hervorrufen, den wir brauchen. Außerdem stellen Psychologinnen halt auch immer wieder fest, dass es schwierig ist, langfristige Verhaltensveränderungen, also privaten Umweltschutz, aufrechtzuerhalten, wenn wir nicht auch gesellschaftliche Strukturen, also zum Beispiel Gesetze oder auch physische Strukturen, wie zum Beispiel sichere Radwege, herstellen und ändern. Das heißt, genau, um Strukturen zu verändern, brauchen wir gemeinsames Engagement, weil so platt es auch klingen mag, gemeinsam sind wir einfach stärker. Ja.
Wie machen Sie das denn persönlich? Gerade als jemand, der sich so viel mit der Klimakrise auch auseinandersetzt, was machen Sie da, damit es Ihnen langfristig gut geht?
Ja, also mir persönlich hilft das total, dass ich in Klimagruppen aktiv bin und mich da mit Menschen austauschen kann, die meine Sorgen verstehen und die das auch teilen. Und gleichzeitig merke ich natürlich, wie viel wir in der Gruppe erreichen können. Also zum Beispiel auch im Wandelwerk, in dem wir dieses Buch zusammengeschrieben haben. Und deswegen als Tipp würde ich auf jeden Fall mitgeben, dass ihr in eurem Engagement, wenn ihr aktiv seid, aufeinander achtet und auch auf euch selbst achtet und auch wirklich eure Bedürfnisse nicht aus den Augen verliert.
Das war Sophia Dasch darüber, wie wir Klimamut entwickeln können und uns für mehr Klimaschutz einsetzen können. Wer jetzt neugierig geworden ist, der kann ja mal in ihr neues Buch Klima bewegt, die Psychologie von Klimaprotest und Engagement reinlesen. Das gibt's online kostenlos zum Download. Also mehr positive Beispiele, wie sich Menschen für den Klimaschutz einsetzen, Das machen wir doch gleich mal. Der Deutsch-Brasilianer José Lutzenberger gilt als grünes Gewissen Brasiliens. Er wurde vor etwa 100 Jahren als Kind deutscher Auswanderer in Porto Alegre geboren und gründete die erste Umwelt-NGO Brasiliens. Anne Herberg erzählt seine Geschichte über die Liebe zur Natur, Frustration und seiner Kraft, nie aufzugeben.
Vor genau 50 Jahren steht José Lutzenberger auf einem Hügel nahe Porto Alegre in Südbrasilien und blickt auf Szenen der Zerstörung. Große Teile im Umland seiner Heimatstadt sind überschwemmt. Von Häusern bleiben nur noch die Trümmern übrig, dazu die Leichen von Rindern, Schweinen und Hühnern. Lutzenberger schrieb damals:
Wir sind nicht in der Lage, aus unseren Fehlern zu lernen. Die dramatischen Warnungen der Natur sind wertlos. Wir bestehen darauf, unsere Zukunft zu konsumieren.
Lutzenbergers Heimatstadt Porto Alegre stand in den vergangenen Wochen erneut unter Wasser. Südbrasilien erlebt aktuell die schlimmste Hochwasserkatastrophe seiner Geschichte. Es ist deprimierend zu sehen, dass die Warnungen meines Vaters genauso eingetreten sind, sagt Lutzenbergers Tochter Lara heute.
Generell wurde er sehr kritisiert, apokalyptischer Mensch. Viele haben es gemacht, besonders die, die sich in ihren eigenen Geschäften angegriffen fühlten. Genau wie es heute auch noch passiert mit all den Umweltschützern.
Der Deutsch-Brasilianer José Lutzenberger gilt als Vater der Umweltbewegung Brasiliens und auch gut 20 Jahre nach seinem Tod noch als grünes Gewissen des Landes. Er studierte in Porto Alegre Landwirtschaft, in den USA Bodenkunde und Agrarchemie. Danach arbeitete er eine Zeit lang bei BASF in Ludwigshafen am Rhein. Eben dort reifte seine Kritik am Einsatz von Agrarchemikalien. Zurück in Brasilien gründete er die erste Umweltorganisation Brasiliens und wurde zur lauten Stimme gegen Waldzerstörung und Monokultur.
Nur wenn wir den Prozess der Zerstörung von Landschaften umkehren, können wir den Wettlauf in Richtung immer größerer Katastrophen aufhalten.
Er gewann den alternativen Nobelpreis für Umweltschützer, wurde zum ersten Umweltsekretär des Landes ernannt, setzte sich gegen die Atombombe ein, für die Schutzgebiete der indigenen Yanomami am Amazonas und er schrieb an Gesetzen zum Waldschutz mit. Doch genau die würden nun zunehmend geschwächt, sagt seine Tochter Lara. Auch in Rio Grande do Sul in Südbrasilien wurde Umweltschutz wirtschaftlichen Interessen geopfert und Hochwasserschutz vernachlässigt.
Also erstens sind Tausende von Menschen direkt betroffen. Millionen von Hektars, die überflutet und vergiftet worden sind. Weil das Wasser ist ja nicht reines Wasser, es ist vergiftetes Wasser. Da sind Agrargifte mit ein, da sind die verschiedensten Chemikalien von den Industrien. Da ist eine Chemie jetzt drinnen. Das lebendige Boden wurde weggewaschen.
Ihr Vater sei am Ende seines Lebens oft frustriert gewesen, dass ich trotz allen Wissens über die fortschreitende Klimakatastrophe so wenig tue. Dennoch gab er seine Liebe zur Natur nie auf, sagt die Tochter. Sie führt heute die Umweltstiftung Gaia weiter, die Projekte unterhält, in denen einst zerstörte Landschaften wieder aufgeforstet und renaturiert werden. Als einer der wenigen Orte im Bundesstaat Rio Grande do Sul wurde eben jenes Gebiet nicht vom Hochwasser erfasst.
Damit wir wissen, um wen es in so einer spannenden Geschichte wie der von José Lutzenberger überhaupt geht, müssen wir seinen Namen dazu sagen. Logisch. Was Forschende aber jetzt neu rausgefunden haben: Auch Elefanten sprechen einander mit Namen an. Michael Pardo und sein Forscherteam von der Colorado State University haben fast 500 wildlebende afrikanische Elefantenweibchen in Kenia für rund 40 Jahre belauscht. Ihr Fazit: Die Elefanten scheinen sich, ähnlich wie Menschen, gegenseitig mit ganz individuellen Rufen anzusprechen. Anja Braun aus der SWR Wissenschaftsredaktion kennt die Details.
Elefanten sind offenbar noch intelligenter, als wir bisher angenommen haben. Denn sie können sich mit eigenen Namen ansprechen. Das ist bisher für keine andere Tierart bekannt geworden. Elefanten haben
eine bestimmte Lautfolge, die sie für einen bestimmten Elefanten verwenden,
sagt Franziska Hörner, Verhaltensforscherin im Bereich Elefanten an der Universität Wuppertal, die die Veröffentlichung für uns gelesen hat. Bisher ist bekannt, dass es einige Tierarten gibt, wie zum Beispiel Papageien, von denen man weiß, dass sie sich auch direkt ansprechen können, indem sie
einfach nur einen für das Tier charakteristischen Laut nachahmen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, sie würden ständig sich auf eine bestimmte Art räuspern, dann spreche ich sie jetzt mit diesem Räuspern an und sie wissen, dass sie gemeint sind. Aber bei den Elefanten ist es nicht so, die machen nicht den Elefanten nach, sondern die geben dem eine Lautfrequenz, also einen Namen. Und das ist einmalig bisher und dadurch super spannend.
Hey Julia, komm doch mal rüber. könnte sich auf Elefantisch so anhören. Dass Elefanten tatsächlich auf bestimmte Namen hören, haben die Forschenden belegt, indem sie unter anderem zeigten, dass Elefanten stärker auf die Wiedergabe von Rufen reagierten, die an sie gerichtet waren, als auf die Wiedergabe von Rufen desselben Rufers, der aber offenbar einen anderen Elefanten ansprechen wollte. Besonders interessant findet die Zoologin und Elefantenverhaltensforscherin Hörner,
dass sie herausgefunden haben, dass das nicht ein allgemeingültiger Name ist, sondern jeder Elefant hat für den anderen Elefanten einen eigenen Namen sozusagen. Das macht das Ganze noch beeindruckender. Wenn wir das jetzt auf uns Menschen übertragen, das würde bedeuten, dass jedes Familienmitglied von mir einen eigenen Namen gibt und ich muss mir die alle merken.
Die Studie selbst hält Hörner für valide. Es gäbe einige Faktoren, die so eine Analyse verunreinigen könnten. Aber diese Studie sei sehr ausführlich geplant und dokumentiert worden mit vielen Tieren und basiere auf einem sehr sauberen Datensatz.
Wir haben auch nur in bestimmten Situationen gemessen, die dafür überhaupt in Frage kommen. Das heißt, nur wenn sie sich sicher waren, wer der Adressat ist und nicht, wenn die Tiere zu nah beieinander waren, es hätte da Verwirrungen geben können, welches Tier eigentlich gemeint ist, wenn die in einer großen Gruppe stehen.
Außerdem wurde ausgeschlossen, dass die Elefanten noch auf andere Weise als über die Rufe kommunizieren können. Denn Elefanten nutzen, ähnlich wie andere Tiere, zur Kommunikation alle Möglichkeiten, die sie haben. Also auch Körperhaltung und Gerüche, die zum Beispiel Auskunft über den Hormonstatus des Tieres geben. Deshalb wurde nur ab einer Entfernung von rund 50 Metern gemessen, um sicherzustellen, dass das gerufene Tier wirklich nur auf den Ruf reagiert und nicht auf die anderen Einflussfaktoren. Die Elefantenverhaltensforscherin Franziska Hörner hält das Namennennen bei Elefanten für eine neue Erkenntnis.
Es ist nicht eine Fortführung von dem, was man schon dachte, weil sowas in der Art hatten wir noch nicht. Und deshalb beeindruckt es mich auch selber so sehr. Es ist über Jahre geforscht worden. Es sind natürlich sehr renommierte Forscher, die da dran waren. Die Namen sind groß. Es ist einfach wieder noch ein neuer Schritt, noch eine neue Erkenntnis, die viele überrascht, aber die einfach nur noch mal zeigt, wie sehr wir Tiere unterschätzen oder wie sehr wir uns überschätzen.
Ein Co-Autor der Studie erklärte, die Ergebnisse deuteten auch darauf hin, dass Elefanten möglicherweise zu abstraktem Denken fähig sind. Es bleibt also noch viel zu erforschen über die Dickhäuter, die uns ähnlicher sind als bisher gedacht.
Neben den Elefanten gibt es auch noch ein paar andere Dickhäuter in Kenia, Nashörner. Jahrzehnte wurden sie von Wilderern gejagt und ausgerottet. Jetzt wurden 21 Tiere in die Savanne nach Loisaba gebracht. Karin Besch mit den guten Nachrichten.
Sie sind endlich zurück. Nun leben wieder Nashörner auf der grasbewachsenen Hochebene in Loisaba, einem Tierschutzgebiet im Norden Kenias. Genau dort, wo Wilderer vor fast 50 Jahren viele Nashörner abgeschossen hatten. Ein großes Glück für die 21 Tiere, die dort nun in Frieden und Freiheit leben können. Um das möglich zu machen, gab es die größte Nashorn-Umsiedlung in der Geschichte Kenias. Die Tiere lebten vorher in drei großen Parks, doch dort wurde es zu eng. Nashörner sind Einzelgänger und haben gern viel Platz um sich herum, sonst klappt es bei ihnen auch nicht mit der Fortpflanzung. Fast 3 Wochen dauerte die ganze Aktion. Dabei wurden die Tiere erstmal mit einem Hubschrauber geortet und dann mit Pfeilen betäubt. Ein Nashorn zu transportieren ist eine echte Herausforderung, denn es wiegt etwa 1 Tonne. Dann wurden die Spitzmaul-Nashörner auf Lastwagen verladen und in ihr neues Zuhause gefahren. Es ist ein riesiger Erfolg, dass in Kenia heute wieder etwa 1000 Spitzmaul-Nashörner leben. Denn sie waren schon mal vom Aussterben bedroht. Wilderer hatten die Tiere massenhaft getötet, um ihre Hörner zu verkaufen. Denn die sind kostbar, für die bekommt man viel Geld. Vor allem in Asien, wo sie in der traditionellen Medizin genutzt werden. Doch die Wilderei auf Nashörner hat zumindest in Kenia nachgelassen. Nun leben sich die weiblichen und die männlichen Nashörner im neuen Zuhause ein und beschnuppern sich erstmal. Die Hoffnung ist, dass in Zukunft dort wieder so viele Nashörner in freier Wildbahn leben wie früher.
Na, da hoffen wir doch mal mit. Das war's mit dem Umweltmagazin Global für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Nadine Gode. Tschüss und machen Sie's gut.